Sehr geehrter Herr Holthoff-Pförtner, sehr geehrter Herr Lensing-Wolf, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, heute bei Ihnen zu sein. Es ist tatsächlich ein Stück Heimat. Wem Detmold in Ostwestfalen noch zu weit weg ist, dem könnte ich noch Duisburg großen Baum anbieten. Da kommt meine Frau her. Also insofern sehen Sie, dass es tatsächlich ein Stück Heimat ist, und ich freue mich, dass diese Halle so gut besetzt ist. Lieber Herr Lensing-Wolf, Sie haben viele Fragen aufgeworfen. Ich werde nur einen kleinen Teil dieser Fragen beantworten können und werde versuchen, einige Grundfragen mit Ihnen zu erörtern. Wir werden einfach starten und es versuchen dann, uns den konkreten Problemen etwas zu nähern. Vor knapp 200 Jahren, genauer im Jahre 1835, veröffentlichte der französische Philosoph Alexis de Tocqueville seine berühmte Schrift De la Démocratie en Amérique, über die Demokratie in Amerika. In diesem Buch über Amerika sucht Tocqueville nach Antworten auf eine europäische Grundfrage. Denn Europa war, so schreibt er, eine große demokratische Revolution im Gange. Deren Ausgang war noch ungewiss. Deshalb richtet er seinen Blick auf die bereits gefestigte Demokratie der Vereinigten Staaten von Amerika. Dort begegnete ihm das erste Beispiel repräsentativ demokratischer Herrschaft in einem großen Flächenstaat. Tocquevilles optimistische Erzählung von der neuen Staatsform wurde in der bürgerlichen Revolution von 1848 mit Begeisterung aufgegriffen. Auch die Abgeordneten im ersten frei gewählten deutschen Parlament in der Frankfurter Paulskirche beriefen sich auf seinen Bericht. Der Paulskirchenversammlung wiederum verdanken wir einen Verfassungsentwurf, dessen Ideen bis heute im Grundgesetz nachwirken und den wir als Grundstein für eine zwar durchaus gebrochene, letztlich aber doch erfolgreiche parlamentarisch-demokratische Traditionslinie in Deutschland ansehen können. Denkt man nun rund 200 Jahre nach Tocqueville über die Demokratie nach, dann kann man zunächst feststellen, dass es sich international betrachtet um ein echtes Erfolgsmodell handelt. Rund um den Erdball gab es zu keinem Zeitpunkt eine größere Zahl demokratischer Staaten als heute. Die enorme Anziehungskraft der Demokratie haben zuletzt die Ereignisse des sogenannten arabischen Frühlings sehr anschaulich verdeutlicht. Gleichzeitig mehren sich aber Stimmen, die Funktionsfähigkeit unseres bestehenden parlamentarischen Systems vor dem Hintergrund vielfältiger globaler Herausforderungen und der politischen Koordinierungszwänge in einem europäischen Mehrebenensystem in Zweifel ziehen. Sie erfahren zusätzliche Unterstützung durch diejenigen, die so schon seit Längerem mit dem demokratischen Alltag in der Bundesrepublik und in Europa aus unterschiedlichen Gründen hadern. Alexandra Borchardt wirft daher in der Süddeutschen Zeitung die Frage auf, ob sich unsere repräsentative parlamentarische Demokratie nicht vielleicht schlicht überlebt hat, wie ein abgetragener Mantel, der in den Altkleidersack gehört. War mal schick, hat mal gewärmt und geschützt, aber jetzt gibt's etwas Besseres? Noch drastischer formuliert Dirk Schürmer in der FAZ. Gut 20 Jahre nach dem triumphalen Beitritt junger Demokratien wie Polen, Ungarn, Tschechien, Rumänien befindet sich der Kontinent in einer schweren Verfassungskrise. Das Projekt Europa als friedlicher Zusammenschluss unabhängiger Nationen ist gerade dabei, sich abzuschaffen. Es genügt ein Blick in die Stammländer der Demokratie. So haben Griechenland und Italien demokratische Regierungen, doch die Ministerpräsidenten gehören zu keiner Partei, haben keinen Wahlkampf geführt, haben auch im Amt nicht vor, politische Bewegungen zu bilden und damit je um die Zustimmung in der Bevölkerung zu werben. Es handelt sich um bloße Notstandsverwaltung, die Reformen beschließen, Einsparungen durchsetzen, Personalentscheidungen treffen, zu denen über viele Jahre die demokratisch gewählten Regierungen der Parteien nicht fähig waren. Zitat Ende. Sollten wir also nach anderen Möglichkeiten der demokratischen Herrschaftsausübung suchen, etwa einer Internetdemokratie oder einer Liquid Democracy, Oder leben wir vielleicht bereits in einer nachdemokratischen Zeit, in einer Postdemokratie, wie Colleen Crouch sie beschreibt? Meine Damen und Herren, all diese Fragen geben Anlass, sich erneut der Grundlagen unserer repräsentativen Demokratie in der Bundesrepublik und in Europa kritisch zu vergewissern. Demokratie als Thema ist freilich ein sehr weites Feld. Folglich kann ich mich nur auf einige exemplarische Probebohrungen beschränken. 5 Problembereiche möchte ich näher betrachten. Das Verhältnis von demokratischer Wahl zu anderen Partizipationsformen, mögliche Ursachen der allseits konstatierten Politikverdrossenheit, die Sinnhaftigkeit von Plebisziten, die Gefahren der Expertokratie und das duale demokratische Legitimationskonzept der Europäischen Union. Um das Ergebnis meiner heutigen Überlegungen vorwegzunehmen: Wer die parlamentarische Demokratie für ein Auslaufmodell hält, der irrt. Im Gegenteil. Ohne lebendige parlamentarische Demokratie sind die Aufgaben, die vor uns liegen, nicht zu bewältigen. Gerade in einer Zeit, in der ein globales Krisenszenario auf das nächste folgt und weitreichende politische Entscheidungen getroffen werden müssen, bedürfen die handelnden Akteure einer ausreichenden Legitimationsgrundlage. Dazu brauchen wir bis auf Weiteres die nationalen Parlamente. Ohne die demokratische Zustimmung der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger werden wir das Europäische Haus nicht erhalten und nicht weiter bauen können. Lassen Sie mich zur Begründung dieser Einsicht in einem ersten Schritt das Verhältnis von demokratischer Wahl und anderen Formen der Partizipation näher beleuchten. Meine These dazu lautet: Der demokratische Wahlakt ist in seiner Legitimationskraft unerreicht. Meine Damen und Herren, Demokratie meint Volksherrschaft. Sie beruht auf der Idee einer durch die Beteiligung aller Bürger legitimierten Herrschaft auf Zeit, die durch die Mehrheit getragen wird. Über die nähere Ausgestaltung dieser Idee ist damit noch nichts gesagt. Vielmehr sind hier ganz unterschiedliche Varianten denkbar. Das Grundgesetz hat sich für die repräsentative parlamentarische Demokratie entschieden. Die Bürgerinnen und Bürger realisieren ihre Herrschaft in erster Linie über die Wahl des Parlaments. Dessen Abgeordnete repräsentieren im Ergebnis alle Wähler. Der einzelne gewählte Abgeordnete ist Repräsentant des ganzen Volkes, also nicht nur derjenigen, die ihn gewählt haben. Er ist kein weisungsgebundener Vertreter. Das Grundgesetz mutet uns zu, dass sich der von uns gewählte Abgeordnete anders entscheidet, als wir uns das vorgestellt haben. Aber Demokratie gibt uns dafür im Gegenzug die Möglichkeit, regelmäßig aufs Neue über die Repräsentanten zu entscheiden. Wir können diese ersetzen, wenn wir uns nicht gut repräsentiert fühlen. Die Wahl stellt damit den grundlegenden Legitimationsakt dar. Sie bildet das wesentliche Element des Prozesses der Willensbildung vom Volk zu den Staatsorganen und damit zugleich die Grundlage der politischen Integration. Der Wahlakt gibt uns die Möglichkeit, mit extrem wenig Aufwand enorm viel Einfluss auszuüben, nämlich auf die Zusammensetzung des Parlaments und damit auf das zentrale Verfassungsorgan, das die Gesetze beschließt. Zugegeben, der Einfluss einer einzelnen Stimme auf das Wahlergebnis insgesamt ist rein quantitativ betrachtet äußerst gering. Das wird aber durch einen großen Vorteil aufgewogen. Grundsätzlich hat bei einer Wahl nämlich jede Stimme das gleiche Gewicht. Tocqueville schreibt dazu: In den Nationen, in denen die Lehre der Volkssouveränität herrscht, hat jeder Einzelne ein gleiches Glied der Herrschaft und er nimmt in gleicher Weise an der Staatsregierung teil. Der Wert des Grundsatzes der Gleichheit der Wahl kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das Bundesverfassungsgericht hat seine Bedeutung erst neulich, im November 2011, aus Anlass der Entscheidung zur 5%-Klausel im Europawahlrecht wieder betont. Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl sichert die vom Demokratieprinzip vorausgesetzte Egalität der Bürger. Aus ihm folgt, dass alle Wähler mit der Stimme, die sie abgeben, den gleichen Einfluss auf das Wahlergebnis haben. Die 5%-Sperrklausel im Europawahlrecht war deshalb für verfassungswidrig zu erklären. Sie bewirkt bei einer Verhältniswahl ohne ausreichende Rechtfertigung eine Ungleichgewichtung der Wählerstimmen. Ungefähr 2,8 Millionen Stimmen, mithin ca. 10% der gültig abgegebenen Stimmen, hatten bei der Europawahl 2009 keinen Erfolgswert, also keinen Einfluss auf die Verteilung der Sitze im Europaparlament. In dem Prinzip, dass alle Stimmen gleich zählen, manifestiert sich das Ideal gleicher Freiheit und Würde. Es kommt grundsätzlich allen Bürgern, den Aktiven, aber auch den Unpolitischen, gleichermaßen zugute. Darin liegt ein entscheidender Vorteil der parlamentarischen Demokratie gegenüber anderen Formen der politischen Partizipation, wie zum Beispiel der Bildung von Bürgerinitiativen, der Mitwirkung in Bürgerforen, der Pflege eines Internetblogs oder der Organisation von Versammlungen und Streiks oder auch der Organisation einer Veranstaltung wie der heutigen. Ohne Zweifel besitzen all diese Partizipationsmöglichkeiten eine eminent wichtige Bedeutung im Hinblick auf die öffentliche Meinungsbildung. Ja, sie sind für den demokratischen Meinungsbildungsprozess sogar, um eine gängige Formulierung des Bundesverfassungsgerichts zu gebrauchen, schlechthin konstituierend. Aktuelle Stichworte brauche ich kaum zu nennen, Stuttgart 21 oder der Ausbau des Frankfurter Flughafens, all das ist uns bekannt aus täglicher Presselektüre. Und nicht von ungefähr hat das Bundesverfassungsgericht schon vor vielen Jahren den Wert der Öffentlichkeitsbeteiligung in Verwaltungsverfahren betont. Ein Meilenstein bildet insoweit das sogenannte Mülheim-Kärlich-Urteil aus dem Jahre 1979. In dieser Entscheidung ging es um die Beteiligung von Bürgern im Verfahren zur Genehmigung von Kernkraftwerken. Das Bundesverfassungsgericht führte darin aus, dass, ich zitiere hier aus der Entscheidung, Grundrechtsschutz weitgehend auch durch die Gestaltung von Verfahren zu bewirken ist und dass die Grundrechte demgemäß nicht nur das gesamte Materielle, sondern auch das Verfahrensrecht beeinflussen, soweit dieses für einen effektiven Grundrechtsschutz von Bedeutung ist. In diesem Zusammenhang spricht das Gericht auch von der grundrechtsschützenden Bedeutung, die der Verfahrensbeteiligung gefährdeter Bürger zukommt. Spätestens seit verschiedenen politikwissenschaftlichen Studien aus den 1970er Jahren wissen wir aber auch, dass die Chance auf Partizipation typischerweise umso größer sind, je höher die Bildung und je qualifizierter der Beruf ist. Zudem verschaffen sich kleine, gut organisierte Gruppen mit einer beschränkten Agenda oftmals eher Gehör in der Öffentlichkeit als breite Bevölkerungsgruppen mit weniger prononciert artikulierten Meinungen. Partikularinteressen können auf diese Weise ungefiltert in den Entscheidungsprozess eingespeist werden. In der parlamentarischen Demokratie zählt dagegen unsere Stimme auch ohne, dass wir uns lautstark Gehör verschaffen müssen. Die parlamentarische Demokratie gründet auf der rechtlich gesicherten Gleichheit der Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger. Ohne demokratische Formen und Verfahren kein demokratischer Wille. Die Wahl ist der Hebel, der uns allen in gleicher Weise zur Verfügung steht, um eine geänderte Mehrheit im Parlament und damit sogar einen Regierungswechsel herbeizuführen. Mag sein, dass einem das nicht immer gelingt und gerade nicht die Partei gewinnt, die man sich gewünscht hat. Das könnte bei der nächsten Wahl aber schon wieder anders sein. Und wir dürfen nicht vergessen, wir wählen häufiger. Wir wählen nicht nur die Bundestagsabgeordneten, sondern wir wählen auch die Europaabgeordneten, die Landtagsabgeordneten und die Gemeinderatsmitglieder. Das ändert nichts am hohen Wert liberativer und responsiver Willensbildung. Eine lebendige Demokratie bedarf der breiten Partizipation. Getragen jedoch, meine Damen und Herren, wird sie vom Wahlakt. Die Gleichheit der Wahl musste mühsam erkämpft werden. Das dürfen wir nicht vergessen. Am Ende dieses Kampfes stand die Einführung des Frauenwahlrechts. In Europa gewährte Finnland als erstes Land den Frauen das Wahlrecht mit seiner Landtagsordnung vom 1. Juli 1906. Im Schweizer Kanton Appenzell-Innerrhoden mussten die Frauen bis zum Jahre 1990 warten, um auf kantonaler Ebene wählen zu dürfen. Wir können daran erkennen, das freie und gleiche Wahlrecht ist alles andere als selbstverständlich. Es ist, so das Bundesverfassungsgericht, der wichtigste vom Grundgesetz gewährleistete subjektive Anspruch der Bürger auf demokratische Teilhabe und letztlich in der Würde des Menschen verankert. Er verdient daher unsere ganz besondere Wertschätzung. In der abnehmenden Wahlbeteiligung in allen europäischen Ländern spiegelt sich diese Wertschätzung allerdings nicht wider. Während im Jahre 1972 noch 91,1% der Bürger zur Wahl gingen in der Bundesrepublik, waren dies im Jahre 2009 nur noch 70,8% bei der Bundestagswahl. Seit Ende der 1980er Jahre geht daher in der Bundesrepublik, aber nicht nur dort, sondern in vielen Ländern Europas, das Schlagwort von der Politikverdrossenheit um. Damit bin ich bei meinem zweiten Thema. Meine Damen und Herren, Gründe für diese Politikverdrossenheit, gerade auch der jüngeren Generation, scheint es viele zu geben. Nicht gehaltene Wahlversprechen, Trivialisierung der Medienberichterstattung, Selbstbedienungsmentalität und mangelnde Vorbildfunktion von Politikern, fehlende Bildung, der Mangel an politischen Alternativen, schrumpfende politische Entscheidungsspielräume. Nur einige dieser Faktoren lassen sich in Zeiten zunehmender Politikverflechtung auf europäischer und internationaler Ebene gezielt bekämpfen. Nach meiner Einschätzung beruht die Politikverdrossenheit aber auch zu nicht geringen Teilen auf Fehlvorstellungen über die Funktionsweise des demokratischen Prozesses und zu hohen Erwartungen, was die Durchsetzung eigener individueller Interessen angeht. Sehr häufig hört man etwa den vermeintlichen Vorwurf, das Parlament nicke doch nur ab, was die Regierung und damit die Spitzenfunktionäre der herrschenden Partei wolle. Was ist von einem solchen Vorwurf zu halten? Nach dem Grundgesetz ist der Deutsche Bundestag der Ausgangspunkt der demokratischen Legitimation und der institutionelle Mittelpunkt des politischen Lebens der Bundesrepublik Deutschland. Er wird als einziges Verfassungsorgan direkt gewählt und besitzt damit unmittelbare personelle demokratische Legitimation. Seine Bedeutung kommt darin zum Ausdruck, dass das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung sagt, die wesentlichen Entscheidungen müssen im Parlament getroffen werden. In seiner Rechtsprechung hat es immer wieder das Parlament in der selbstbewussten Ausübung seiner zentralen Funktion bestärkt. Ein prominentes Beispiel findet sich im Bereich der Wehrverfassung. Das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Zusammenhang einen, wie ich finde, sehr schönen und sehr plastischen Begriff geprägt. Die Bundeswehr ist ein Parlamentsheer. In jüngster Zeit hat das Gericht zudem insbesondere bei der Kontrollfunktion des Bundestages gegenüber der Regierung mehrmals seine Rechtsprechung geschärft. Die Voraussetzungen, die die Regierung erfüllen muss, um das Parlament hinreichend über ihre Entscheidungen und politischen Vorhaben zu informieren, sind dabei deutlich klarer konturiert worden. Und auch im Hinblick auf den Prozess der europäischen Integration ist die zentrale Rolle des Bundestages vom Bundesverfassungsgericht mehrmals bestätigt worden. Vor allem in seinem Urteil zum Vertrag von Lissabon und zuletzt auch im Urteil zum Euro-Rettungsschirm wurde die besondere Integrationsverantwortung des Deutschen Bundestages betont, der danach den Entwicklungsprozess der Europäischen Union nicht nur punktuell, sondern fortlaufend, aktiv zu begleiten hat. In alledem zeigt sich die zentrale Stellung des Deutschen Bundestages im Verfassungsgefüge des Grundgesetzes. Wenn in der parlamentarischen Praxis gleichwohl vor allem die Opposition als Anwältin der Rechte des Parlaments auftritt, hat dies seinen guten Grund und ist nicht etwa Ausdruck einer Dysfunktionalität. Kernidee der parlamentarischen Demokratie ist es, dass sich die Regierung aus der Parlamentsmehrheit konstituiert. Daraus ergibt sich, anders als in einer präsidentiellen Demokratie, wie etwa in den USA oder auch abgeschwächt in Frankreich, ein struktureller Gleichlauf von Regierung und Parlamentsmehrheit. Manchmal ist es deshalb nicht ganz einfach, zwischen der Politik der Regierung und der Parlamentsmehrheit zu unterscheiden. Hinzu kommt, dass die Parlamentsmehrheit einigermaßen verlässlich sein muss, damit Regierung und Gesetzgebung funktionieren können. In der Praxis kommt deshalb der sogenannten Fraktionsdisziplin erhebliche Bedeutung zu. Fraktionen helfen, den Parlamentsalltag zu organisieren. Denn kein Abgeordneter ist in der Lage, sich zu allen Themen, über die das Parlament entscheidet, gleichermaßen sorgfältig zu informieren. Der parlamentarische Prozess ist insofern auch ein arbeitsteiliger Prozess. Der mitunter, hämische Hinweis, die Parlamentarier wüssten gar nicht genau, worüber sie abstimmen, geht insofern ins Leere. Es gehört zu den unabdingbaren Voraussetzungen vertrauensvoller Fraktionsarbeit, sich in der Regel auf die Vorschläge zu verlassen, die die jeweiligen Spezialisten der eigenen Partei zusammen mit anderen Akteuren erarbeitet haben. Gleichwohl ist kein Abgeordneter rechtlich verpflichtet, so abzustimmen, wie es seine Fraktionsspitze ihm nahelegt. Die Freiheit des Mandats ist praktisch nicht immer sichtbar, aber die Abgeordneten machen durchaus immer wieder von ihr Gebrauch. Und zwar nicht nur dann, wenn eine Entscheidung ausdrücklich freigegeben ist, wie etwa beim Thema Präimplementationsdiagnostik es der Fall war, sondern auch bei anderen grundlegenden Entscheidungen. Denken Sie zuletzt an die Ausweitung des Euro-Rettungsschirms. Auch die Bedeutung der Parteien für die Funktionsfähigkeit der repräsentativen Demokratie wird regelmäßig unterschätzt. Sie gelten eher als eine Art, ja, notwendiges Übel. Dabei wird übersehen, dass eine funktionierende Demokratie nicht nur aus einzelnen Individuen besteht, die sich unverbunden im demokratischen Prozess äußern. Jean Tocqueville erkannte, wie wichtig es für die Demokratie ist, dass die Meinungen und Interessen gebündelt werden. Er schreibt dazu, ich zitiere, wenn eine Meinung durch eine Vereinigung vertreten wird, muss sie eine klarere und deutlichere Form annehmen. Die Vereinigung fasst die Bemühungen auseinanderstrebender Charaktere zusammen und treibt sie machtvoll in die von ihr klar vorgezeichnete Richtung. Die Parteien besitzen also eine wichtige soziale und politische Integrationsfunktion. In ihnen bündeln sich verschiedene Interessen und Ansichten und manchmal neutralisieren sie sich dadurch eben auch gegenseitig. Das gilt, wie der Name schon sagt, besonders für die sogenannten Volksparteien. Die Funktion, Interessen und Meinungen zu bündeln, haben aber natürlich auch Verbände, Kirchen und andere gesellschaftliche Vereinigungen. Bei den politischen Parteien kommt ihre Schlüsselstellung als Bindeglied zwischen Gesellschaft und Staat hinzu. Sie speisen die unterschiedlichen, auseinanderdriftenden gesellschaftlichen Interessen sozusagen vorverdaut in die staatliche Sphäre ein. Die Parteien geraten auf diese Weise zum zentralen Bindeglied zwischen Gesellschaft und Staat. Sie erfüllen damit eine unverzichtbare Integrations- und Willensbildungsfunktion. Deshalb stehen sie unter dem besonderen Schutz der Verfassung. Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz betont, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung mit. Ohne Parteien wäre es praktisch kaum möglich, sich in schwierigen Fragen auf Kompromisse zu einigen. Genau aber das verlangt die Demokratie. Meine Damen und Herren, gerne werden Kompromisse als faul desavouiert. Sie sind aber unabdingbar, um gegenläufige Interessen und Bedürfnisse zusammenzuführen. Der wohl wichtigste deutsche Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts, Hans Kelsen, hat im Jahr 1932 in seiner berühmten Schrift mit dem Titel »Verteidigung der Demokratie« geschrieben: »Die Demokratie ist die politische Form des sozialen Friedens, des Ausgleichs der Gegensätze, der gegenseitigen Verständigung auf einer mittleren Linie. Der Preis des sozialen Friedens ist danach der Kompromiss. Kompromiss bedeutet nach Kelsen Zurückstellen dessen, was die zu Verbindenden trennt, zugunsten dessen, was sie verbindet. Der Kompromiss steht für die Gestaltungsentscheidung einer breiten politischen Mitte. Er sollte kein Grund für Politikverdrossenheit sein. Damit plädiere ich keineswegs für den vielgescholtenen Einheitsbrei. Es ist wichtig, dass die Opposition als Alternative zur jeweils gegenwärtigen Mehrheit erkennbar bleibt, genauso wie es wichtig ist, dass sich die Mehrheit bisweilen gegen großen Widerstand durchsetzt. Nur so bleibt die Möglichkeit erhalten, beim nächsten Mal anders zu entscheiden und aus den Folgen demokratischer Entscheidungen zu lernen. Konsens ist kein demokratisches Ideal. Angesichts der zentralen Bedeutung der Parteien für die parlamentarische Demokratie erscheint der anhaltende Mitgliederschwund der großen Parteien nicht unbedenklich. Zu einem großen Teil dürfte dieses Phänomen jedoch auf allgemeine gesellschaftliche Prozesse der Individualisierung, des Wertewandels, der Entideologisierung sowie der Auflösung traditioneller sozialer Milieus zurückgehen. Im Zuge dieser Entwicklung sinkt die Bindung des Individuums an gesellschaftliche Großgruppen, ideologische Weltdeutung und eben auch politische Parteien. Die Pflege der Beziehung zwischen dem Einzelnen, der Gesellschaft und dem Staat ist damit aufwendiger und in gewisser Weise auch anspruchsvoller geworden. Das spüren gerade die großen Volksparteien, die aber noch immer beeindruckende Mitgliederzahlen aufweisen können. Bei der CDU und der SPD sind es jeweils nach wie vor rund eine 500.000 Menschen. Und überdies reagiert unser Parteiwesen auf historisch neu aufkommende gesellschaftliche Bedürfnisse und Interessen, die in den vorhandenen Parteien vielleicht noch keinen ausreichenden Platz finden. Es ist eben nicht nur theoretisch so, dass man eine neue Partei gründen kann, sondern es kommt auch praktisch vor, und zwar nicht so selten. Prominente Beispiele sind die Gründung der Grünen Partei in den 1980er Jahren, aus neuerer Zeit beispielsweise die Partei Die Linke oder die Piratenpartei. Hier manifestieren sich Veränderungen in der Sozialstruktur der Gesellschaft und der politischen Kultur, und hier zeigt sich auch die Flexibilität und die Leistungsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie. Meine Damen und Herren, meine dritte Probebohrung ist die Forderung nach mehr Plebisziten gewidmet. Meine Kernthese lautet: Plebiszite sind nicht demokratischer als die repräsentative Demokratie. Sie können aber manche Gefährdungen durch den Parteienstaat relativieren helfen. In einer repräsentativen Demokratie neigt das Parteiensystem dazu, oligarchisch-elitäre Strukturen auszubilden. Die Macht ist dann konzentriert in den Händen weniger Spitzenfunktionäre. Damit einhergehen können Nepotismus und der Verlust der Fähigkeit zum politischen Wandel. Als wirksames Gegenmittel wird häufig die Einführung von Plebisziten auf Bundesebene gefordert. Und tatsächlich, unser Grundgesetz zeichnet sich insoweit durch eine gewisse Enthaltsamkeit aus. Lediglich für die Neugliederung des Bundesgebietes sind eine Volksbefragung und ein Volksentscheid vorgesehen. Das ist aus Sicht einer parlamentarischen Demokratie nicht zwingend. Die moderne Massengesellschaft verlangt zwar angesichts der Vielzahl, Häufigkeit und Komplexität von Entscheidungen im Grundsatz nach Repräsentation, dieser Umstand schließt es aber nicht aus, zu bestimmten Fragen Volksabstimmungen durchzuführen. Vielmehr besteht ja auch durch empirische Untersuchungen in der Schweiz genährte Hoffnung, dass durch plebiszitäre Elemente das Vertrauen in die Demokratie insgesamt gestärkt wird. Zwischenzeitlich verfügen wir auch in vielen Bundesländern über einen reichen und durchaus positiven Erfahrungsschatz im Umgang mit Plebisziten und ihrem nicht immer einfachen Verhältnis zu parlamentarischen Entscheidungen. Nun würde es zu weit führen, an dieser Stelle die breite Diskussion über Vorzüge und Nachteile plebiszitärer Elemente erneut aufzurollen. Vielleicht können wir das in der späteren Diskussion noch machen. Wie auch sonst, ansonsten kommt es hier meines Erachtens auf das richtige Maß an. Einem Trugschluss sollte man freilich nicht verfallen, nämlich dem, Plebiszite seien demokratischer als die repräsentative Demokratie. Die spezifische Rationalität des parlamentarischen Verfahrens besteht darin, dass dort an einem von allen Bürgerinnen und Bürgern beobachtbaren, stetigen Ort kontinuierlich Kompromisse ausgehandelt und öffentlich vermittelt werden müssen, und man als Abgeordneter und Politiker für die jeweiligen Ergebnisse dieses Prozesses spätestens bei der nächsten Wahl verantwortlich gemacht werden kann. Genau dies können Volksbefragungen und Volksentscheide nicht leisten. Sie reduzieren die Bewältigung komplexer politischer Herausforderungen auf singuläre Ja-Nein-Entscheidungen, für deren politische Anschlussfähigkeit und Umsetzung andere verantwortlich sind. Meine Damen und Herren, das Gegenmodell zum Parlamentarismus ist die Expertokratie. Ihr ist meine vierte These gewidmet. Sie lautet schlicht: Experten sind kein Ersatz für Demokratie. Innerhalb der Bevölkerung genießt die Expertokratie durchaus Sympathie. Statt Politikern vertrauen die Bürgerinnen und Bürger häufig lieber sogenannten Experten, wie sie jetzt auch in Italien und Griechenland regieren. Ja, sogar die Politiker selbst verschanzen sich gerne hinter Expertenmeinungen. Und wenn wir nach Brüssel schauen, dann tritt uns mit der Europäischen Kommission eine expertokratisch orientierte Institution gegenüber, die sich irgendwo im Übergang vom neutralen administrativen Gestalter zu einer politischen Regierung befindet und als Ersatz für Demokratie gerne unpolitische Politik in Form wissensbasierter Governance-Programme anbietet. Neudeutsch heißt das dann Output-Legitimation. Die richtige Maßnahme oder das richtige Ergebnis rechtfertigen die Herrschaft. Meine Damen und Herren, Experten können Politik und Demokratie aber keineswegs dauerhaft ersetzen. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens haben die Erfahrungen mit wissenschaftlicher Politikberatung in den letzten Jahrzehnten zu einem nicht unerheblichen Vertrauensverlust in die Problemlösungskompetenz sogenannter Experten geführt. Das hat sich in der Praxis in zahlreichen Auseinandersetzungen gezeigt, etwa in den Diskussionen über unterschiedliche Sicherheitsphilosophien im Atomrecht, über Gesundheitsrisiken elektromagnetischer Felder oder toxikologisch begründeter Belastungsschwellen und Gesundheitsgefährdung im Umweltschutz oder etwa im Medizinrecht. Ferner sei in diesem Zusammenhang nur auf die Klimaschutzdebatte hingewiesen. In den einschlägigen Entscheidungs- und Politikarenen besitzt jede Richtung ihre eigenen Experten, die sich häufig gegenseitig zu widersprechen scheinen. Und wenn sie dies nicht tun, dann finden sie kein Gehör mehr. Für zusätzliche Irritationen sorgen zudem grundsätzliche Zweifel an der Reichweite unseres Wissens, die durch den Hinweis der Wissenschaftssoziologie gestützt werden, dass selbst naturwissenschaftliche Erkenntnisse Resultat eines vielschichtigen Selektionsprozesses sind, der jedenfalls zum Teil auf ungesicherten Annahmen, persönlichen Vorverständnissen, speziellen Forschungsbedingungen und anderen externen Faktoren beruht. Das dritte Bedenken gegen expertokratische Politik gründet auf dem Umstand, dass sich gerade auch auf europäischer Ebene verlässliches oder besser gesagt konsentiertes Wissen über die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen einer politischen Initiative nur sehr schwierig gewinnen lässt. Daher greifen die politischen Akteure bei ihrer Vermittlung der avisierten Lösung in vielen Bereichen gerne auf formal objektiviertes Wissen zurück. Die Objektivierung von Wissen, mit der man versucht, jeden Zweifel an einer bestimmten Annahme im Keim zu ersticken, erfolgt in der Regel durch standardisierte und quantifizierende Verfahren, die aus einer externen Perspektive ohne individuelle Bewertung des Einzelfalls den Vergleich ermöglichen. So werden etwa Benchmarking-Prozesse zwischen Mitgliedstaaten der EU bei der Formulierung europäischer Politiken immer wichtiger. Das gilt zum Beispiel für die im Europäischen Rat von Lissabon 2000 entwickelte offene Methode der Koordinierung. Dabei werden umfangreiche Statistiken über den Erfolg nationaler Politiken erstellt und verglichen, etwa im Bereich der Arbeitsmarkt-, der Bildungs- oder auch der Umweltpolitik. Denken Sie zum Beispiel an die PISA-Studie. Fragt man nach den Wurzeln dieses Governing by Numbers, wäre es verfehlt, lediglich auf das Vorbild der privaten Wirtschaft zu verweisen, die zur Beurteilung und Steigerung ihrer Produktivität im Zeitalter der Massenproduktion das moderne Rechnungswesen entwickelt hat. Vielmehr zeigt die bereits von den frühen Nationalstaaten geförderte Entwicklung der Statistik und der Vermessung der Welt durch die Geografie eine Affinität der Politik zur zahlenbasierten Handlungsorientierung. Zuletzt hat sie etwa in den Diskussionen über die Reform der Finanzmarktregulierung gegriffen. Wenn man die Risiken von Finanzunternehmen und das erforderliche Eigenkapital nur richtig berechne, so etwas vereinfacht eine verbreitete Annahme, dann sei die Stabilität des Marktes gesichert. Die tieferen Ursachen für dieses nachhaltige Interesse an einer vermeintlichen Objektivierung des Wissens liegen auf der Hand. Theodore Porter bringt es auf den Punkt. Quantification is a way of making decisions without seeming to decide. Objectivity lends authority to officials who have very little of their own. Frei übersetzt, Quantifikation ist eine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, ohne den Eindruck einer Entscheidung zu vermitteln. Vermeintliche Objektivität gibt Hoheitsträgern Autorität, die sie von sich aus nicht besitzen. In Zeiten der Europäisierung, Internationalisierung und Globalisierung, in denen sich demokratische Rückanbindung und staatliche Autorität zunehmend verflüssigen und ganz unterschiedliche Interessen und ganz unterschiedliche kulturelle Kontexte harmonisiert werden müssen, gewinnen beide Aspekte an Relevanz. Gleichzeitig nährt aber der interdisziplinäre Diskurs über die Wissensgesellschaft zunehmend Zweifel, ob das Vertrauen in Zahlen gerechtfertigt ist. Die Abbildung der Wirklichkeit durch verrechenbare Indikatoren erweist sich bei näherem Hinsehen als äußerst problematische Konstruktion, die auch historisch gesehen Tür und Tor öffnet für Manipulationen und symbolische Politik. Gerade die Qualität öffentlicher Dienstleistungen, die in einen kulturellen Kontext eingebettet ist, lässt sich eben nur sehr schwer in Zahlen fassen. Sehr schnell entwickeln sich innerhalb des öffentlichen Sektors Präsentationskulturen mit der Folge, dass jede Form von Performance unter Darstellungsgesichtspunkten erfolgt, unabhängig davon, ob inhaltlich vorgegebene Ziele tatsächlich erreicht werden. Das führt zu Wahrnehmungsdefiziten, die sich nur schwer beheben lassen, weil jede Form von Standardisierung rituelle Pfadabhängigkeiten verstärkt. Zahlen, die zur Evaluation erhoben wurden, können nicht ohne weiteres im Nachhinein für unbrauchbar erklärt werden. Vielmehr besteht die Tendenz, entsprechende Erhebungen fortzusetzen und ihnen Politikrelevanz zuzusprechen. Gänzlich ohne statistische Grundlagen lassen sich heute aber politische Entscheidungen über die einschlägigen Realbereichen wohl auch nicht mehr treffen. Daher müssen wir stärker als bisher versuchen, eine Kultur der reflektierten Zahl zu entwickeln, die numerische Grundlagen zum Ausgangspunkt politischer Argumentation nimmt, die Zahlen aber gleichzeitig hinterfragt und die einschlägigen Indikatoren einem stetigen Lernprozess aussetzt. Dazu brauchen wir nicht zuletzt eine europäische Öffentlichkeit. Einmal mehr zeigt sich, Demokratie lebt zuerst von und in einer funktionsfähigen öffentlichen Meinung. Von einer solchen funktionsfähigen öffentlichen Meinung ist man auf europäischer Ebene jedoch noch weit entfernt. In ihrem Weißbuch über eine europäische Kommunikationspolitik hat die Europäische Kommission deshalb im Jahre 2006 Vorschläge vorgelegt, wie durch verschiedene Maßnahmen auf die Entstehung einer solchen Öffentlichkeit hingewirkt werden kann. Das ist aber nur ein erster Schritt, dem weitere folgen müssen. Meine Damen und Herren, damit komme ich zu meinem letzten Thema, der demokratischen Legitimation der Europäischen Union. Viele Bürgerinnen und Bürger befürchten, dass im Zeitalter der Internationalisierung die Demokratie ihre Wirkmacht verliert. Die eigentliche Entscheidungsmacht scheint abzuwandern in überstaatliche Zusammenhänge. Immer häufiger, so die Sorge, werden wesentliche Entscheidungen entweder im anonymen Dickicht der Brüsseler Bürokratie, in nächtlichen Sitzungen des Europäischen Rates oder sonst wo ausgehandelt, ohne dass sie hinreichend öffentlich diskutiert würden oder beeinflussbar wären. In der Tat werden heute, fast auf den Tag genau 20 Jahre nach der Unterzeichnung des Vertrages von Maastricht am 7. Februar 1992, viele Regelungen nicht mehr im nationalen Alleingang getroffen. Das ist trotz aller damit verbundenen Schwierigkeiten zunächst einmal gut und richtig so. In der vom Philosophen Jürgen Habermas schon vor über einem Jahrzehnt in einem berühmten Diktum als postnationale Konstellation bezeichneten Lage der globalisierten Welt gibt es oft keine andere Möglichkeit als die Schaffung gemeinsamer Regelungen, wenn man überhaupt imstande sein möchte, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen politisch zu gestalten. Das Grundgesetz befürwortet die hierfür notwendige Übertragung von Hoheitsrechten auf die europäische Ebene. In der Präambel hieß es von Beginn an, dass sich das Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt das Grundgesetz gegeben habe und es dabei von dem Willen beseelt sei, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Hinzu kommt der heutige Artikel 23 Absatz 1 des Grundgesetzes. Beide Vorschriften enthalten einen Verfassungsauftrag an die deutschen Staatsorgane und sonstigen staatlichen Stellen durch die Mitwirkung an der Entwicklung der Europäischen Union zur Verwirklichung eines vereinten Europas beizutragen. Das Grundgesetz will also die europäische Integration und will eine internationale Friedensordnung. Es ist, wie es in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts heißt, nicht nur völkerrechtsfreundlich, sondern auch europarechtsfreundlich. Das Grundgesetz verlangt und gewährleistet jedoch auch, dass die Ausübung der dem Europäischen Staatenverbund übertragenen Hoheitsgewalt demokratisch legitimiert wird. Die Legitimation der hoheitlichen Gewalt der Europäischen Union ist eine sogenannte duale Legitimation. Sie verläuft über zwei Stränge. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Lissabon spricht insoweit von einem primär repräsentativ-demokratischen Legitimationszusammenhang. Dieser geht von den Bürgern der Mitgliedstaaten aus und ist Quelle der Unionsgewalt. Hinzu kommt ein zweiter Zusammenhang, der auf der europäischen Ebene selbst zu erzeugen ist. Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass die Europäische Union, was den zweiten Strang ihrer Legitimation betrifft, einen ganz bemerkenswerten Demokratisierungsprozess durchlaufen hat. So kann das Europäische Parlament seit seiner ersten Direktwahl im Jahre 1979 einen kontinuierlichen Bedeutungsanstieg verzeichnen. Seit dem Vertrag von Lissabon ist es der mit dem Rat zusammenwirkende Gesetzgeber. Es gründet heute als unmittelbar von den Unionsbürgern gewähltes Vertretungsorgan der Völker auf einer eigenen ständigen zusätzlichen Quelle und besitzt insofern auch eine eigenständige demokratische Legitimationsfunktion. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon in seiner Entscheidung zum Vertrag von Maastricht so gesehen und in seiner Entscheidung zum Vertrag von Lissabon bestätigt. In einem wesentlichen Punkt bleibt diese Legitimation aber unvollkommen. Eingangs sprach ich von der Bedeutung der Gleichheit der Wahl und ihrer historischen Errungenschaft. Genau sie ist auf europäischer Ebene nicht gewährleistet. Es fehlt nach dem Vertrag von Lissabon an einem durch gleiche Wahl aller Unionsbürger zustande gekommenen politischen Entscheidungsorgan mit der Fähigkeit zur einheitlichen Repräsentation des Volkswillens. Stattdessen sieht der Lissabon-Vertrag für das Europäische Parlament eine degressiv-proportionale Zusammensetzung mit mitgliedstaatlichen Kontingentierungen vor, die das völkerrechtliche Prinzip der Staatengleichheit mit dem demokratischen Prinzip der Wahlrechtsgleichheit kombiniert. Das führt dazu, dass das Gewicht der Stimme des Staatsangehörigen eines bevölkerungsschwachen Mitgliedstaats etwa das 12-fache des Gewichts der Stimme des Staatsangehörigen eines bevölkerungsstarken Mitgliedstaats betragen kann. Die Zukunft wird zeigen, inwieweit die Union mit zusätzlichen neueren Formen transparenter und partizipativ angelegter politischer Entscheidungsverfahren nach eigenen Wegen demokratischer Ergänzung suchen wird. Solche Elemente partizipatorischer Demokratie können den auf Wahlen und Abstimmungen zurückgehenden Legitimationszusammenhang zwar nicht ersetzen, sie können aber ergänzende Funktionen bei der Legitimation europäischer Hoheitsgewalt übernehmen und sie können, was wichtig ist, eine europäische Öffentlichkeit etablieren. Meine Damen und Herren, die Entwicklung des supranationalen Legitimationszusammenhangs bedeutet nach alledem keineswegs, dass die parlamentarische, auf den Nationalstaat bezogene Demokratie überholt wäre. Das wollen weder die europäischen Mitgliedstaaten, noch würde das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland eine solche Entwicklung erlauben. Bis auf Weiteres hängt die demokratische Legitimation der europäischen Hoheitsgewalt in ganz zentraler Weise von den nationalen Demokratien ab. Damit behält der Deutsche Bundestag seine Schlüsselfunktion für die demokratische Legitimation der deutschen und der europäischen Hoheitsgewalt. Von ihm geht der primäre Legitimationszusammenhang der Europäischen Union aus. Er besitzt, wie bereits erwähnt, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine besondere Integrationsverantwortung. Diese Integrationsverantwortung ist allerdings keine Einbahnstraße, sondern sie verlangt vom Parlament eine wohlwollende Begleitung des Integrationsprozesses. Bei alledem schützt das Grundgesetz die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger vor einem Substanzverlust ihrer Herrschaftsgewalt. Dem Deutschen Bundestag müssen, das hat das Bundesverfassungsgericht in seinen Urteilen zu den Verträgen von Maastricht und Lissabon und zuletzt in der Entscheidung zum Euro-Stabilisierungsmechanismus vom 7. September letzten Jahres deutlich gemacht, Aufgaben und Befugnisse von substanziellem Gewicht verbleiben. Die Übertragung von Hoheitsrechten findet eine Grenze in dem materiellen Identitätskern der Verfassung, der durch die sogenannte Ewigkeitsgarantie in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz geschützt ist. In seiner Entscheidung vom 7. September hat das Bundesverfassungsgericht diesen Identitätskern näher konkretisiert. Danach dürfen Kompetenzen des Deutschen Bundestages nicht in einer Weise ausgehöhlt werden, die eine parlamentarische Repräsentation des Volkswillens unmöglich macht. Die Bürger sollen nicht eines Morgens aufwachen und feststellen, dass diejenigen, die sie gewählt haben, nichts mehr zu entscheiden haben. Gerade das Budgetrecht stellt ein zentrales Element der demokratischen Willensbildung des Volkes dar. Die gewählten Abgeordneten müssen deshalb auch in einem System intergouvernementalen Regierens die Kontrolle über grundlegende haushaltspolitische Entscheidungen behalten. jede ausgabenwirksame solidarische Hilfsmaßnahme des Bundes größeren Umfangs im internationalen oder unionalen Bereich muss vom Bundestag im Einzelnen bewilligt werden. Überdies muss gesichert sein, dass hinreichender parlamentarischer Einfluss auf die Art und Weise des Umgangs mit den zur Verfügung gestellten Mitteln besteht. Europäische Staatskommissare und europäische Wirtschaftsregierungen mit weitreichenden Kompetenzen in Bezug auf nationale Haushalte sind deshalb aus Sicht der Demokratie nicht ungefährlich, solange kein von den Unionsbürgern allein demokratisch legitimierter europäischer Bundesstaat mit entsprechenden Institutionen existiert. Meine Damen und Herren, es wäre tragisch und geradezu fatal, wenn wir auf dem Weg zur Rettung des Euro und der Vertiefung der Integration die Demokratie verlieren würden. Denn das sollte meine Tour d'horizon durch unseren demokratischen Alltag verdeutlichen. Unter allen denkbaren Herrschaftsformen bleibt die Demokratie trotz aller Unzulänglichkeiten die mit Abstand beste. Gerade in Krisenzeiten empfinden wir demokratische Verfahren und die zwingend damit einhergehende Verrechtlichung der Politik als lästig. Auch unsere europäischen Nachbarn würden sich mitunter mehr spontanes politisches Engagement in manchen Fragen wünschen. Doch habt Verständnis. Gerade uns Deutschen lehrt die jüngere Geschichte: Demokratie ist nicht alles, aber ohne Demokratie ist alles nichts. Vielen Dank.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich lade Sie recht herzlich zur Diskussion mit Professor Voskuhle ein. Wenn Sie so freundlich sind, mir durch Handzeichen deutlich machen, wenn Sie eine Frage haben, und wenn ich Sie von hier aus nicht erkenne, dann seien Sie bitte so freundlich und sagen was zu Ihrer Person. Die erste Meldung, die ich gerade sehe, ist von Herrn Professor Zechlin, Gründungsrektor der Universität Duisburg-Essen.
Herr Voskuhle, recht herzlichen Dank für diesen sehr anregenden Vortrag, an dem sozusagen die Grenzziehung zwischen Verfassungsrecht und Politik deutlich wird. Sie haben begonnen mit dem Fokus auf die parlamentarisch repräsentative Demokratie, die durch Tocqueville klar beschrieben worden ist. Und Sie haben geendet mit dem Mehrebenensystem und der dualen Legitimation Europas, die das Ganze sehr viel schwieriger macht. Ich glaube, Ihr dritt- oder viertletzter Satz lautete, es wäre fatal, wenn auf dem Wege zur Rettung des Euros oder der europäischen Integration die Demokratie in Europa auf der Strecke bliebe. Und da wollte ich noch mal etwas nachhaken. Die Gefahr ist ja in der Tat groß und es gibt keine Patentrezepte. Ich glaube, das können wir auch von Ihnen nicht verlangen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat ja in seinen Urteilen dazu sehr prononciert Stellung genommen. Für das Lissabon-Urteil, in dem es, wenn ich das kurz rekapitulieren darf, gesagt habe, es gibt sozusagen den Auftrag zur zunehmenden Integration. Das bedeutet aber, dass auch zunehmend mehr Entscheidungen nicht nur in den Regierungen, sondern dann in den Parlamenten wirklich getroffen werden müssen. Und es gibt eine rote Linie, von der aus dann auch die Parlamente diesen endgültigen Schritt zur Integration nicht mehr alleine legitimieren können, sondern von dem aus es dann doch eine Volksabstimmung geben muss. Gegenüber dieser Linie hat das Bundesverfassungsgericht ja sehr viel Kritik sich eingefangen. Es sei von vorgestern, das Festhalten an der nationalen Staatlichkeit seien Konzepte aus dem 19. Jahrhundert und vollkommen überholt heutzutage. Ich persönlich fand das sehr angenehm, weil auch nach meiner Auffassung zurzeit die institutionellen Formen von Demokratie genau an diesen Nationalstaat noch gebunden sind und das die Schwierigkeit ist, wie man Europa aufbauen will. Es gibt jetzt die Kritik an dem Bundesverfassungsgericht, das ist die eine Frage von zwei, die ich Ihnen stellen möchte, dass das Bundesverfassungsgericht zwar diese rote Linie abstrakt beschreibt, immer aber, wenn es konkret wird, sich davor scheut, sie zu ziehen. Und die Frage ist deshalb, wie nah sind wir eigentlich nach Ihrer Auffassung an dieser Linie? Vielleicht wird das klarer, wenn man mal den Blick von Deutschland wendet und auf andere Länder richtet. Heute kam in den Nachrichten, dass Frau Merkel und Herr Sarkozy vorgeschlagen haben, dass Griechenland seine Staatseinnahmen auf ein Sonderkonto überweisen soll, von dem zunächst aus mal die Schulden zu bezahlen sind, bevor Investitionen in Griechenland selbst vorgenommen werden könnten. Dies wäre ein Beispiel für einen, ich will nicht sagen vollkommenen, aber so gut wie vollkommenen Souveränitätsverlust, der im Namen der Rettung Europas, im Namen der Rettung der Mitgliedschaft Griechenlands in Europa durchgeführt würde. Und auch wir in Deutschland, kann man sich ja auch fragen, umgekehrt, wenn es plötzlich dann Billionenbeträge sind, über die spätere Generationen oder spätere gewählte Vertreter der Parlamente gar nicht mehr entscheiden können, dann kommen wir doch sehr nahe an eine Situation, an der die Parlamente de facto gar nicht mehr viel zu entscheiden haben. Und dies wiederum würde genau den Zusammenhang zwischen Legitimation durch das Volk und Entscheidung in den Parlamenten auflösen. Also die eine Frage, wie nahe sind wir an dieser roten Linie? Ist das mehr sozusagen eine Drohgebärde des Bundesverfassungsgerichts, bei der es aber immer einknickt, wenn es wirklich ernst wird? Und die zweite Frage, die mache ich jetzt etwas kürzer auch, wie stark sehen Sie denn die Sicherung der Demokratie ausschließlich gegen politisches Handeln von Regierungen? Und wie stark kann man durch Demokratie den Einfluss der Märkte und das Diktat der Vertrauen in die Märkte unter Begrenzungen halten?
Ja, ganz herzlichen Dank für diese Frage, die sich natürlich in gewisser Weise aufdrängt, wenn wir hier zusammenkommen. Zunächst einmal zu dem, was Sie so zweimal indirekt angesprochen haben, meint es das Bundesverfassungsgericht denn ernst? Ich sage dazu immer, wir werden immer mit so einer sogenannten Bettvorlegertheorie konfrontiert. Also da ist am Anfang immer der große Tiger, der den Mund aufreißt und dann landet der immer als Bettvorleger und ist gar nicht mehr einsatzfähig. Das verkennt, meine Damen und Herren, dass diese Entscheidung, auch dann, wenn wir Gesetze nicht aufheben, natürlich eine ganz große Wirkung haben. Sie sind normativer Bestandteil der deutschen Rechtsordnung und sind natürlich auch im Zusammenhang mit der Formulierung von Politiken auf europäischer Ebene von ganz großer Bedeutung. Also sehr häufig beruft man sich hier auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und insofern ist, glaube ich, auch die Entwicklung, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, sozusagen von diesen Entscheidungen ein bisschen jedenfalls, ein bisschen mit geprägt. Dass wir nun nicht gerne zubeißen wollten, das kann ich nicht sagen. Wir werden das tun, wenn wir meinen, dass das richtig ist. Im Übrigen muss man nicht immer sozusagen diesen Ernstfall herbeisehnen. Das ist ähnlich wie mit den Bekannten, die immer sagen, warum hast du eigentlich Bodyguards? Du bist doch noch gar nicht erschossen worden. Also wir brauchen den Ausnahmefall nicht unbedingt und deshalb ist hier, glaube ich, es sinnvoll, das vernünftig zu begleiten, aber ich kann das hier offen sagen, in dem Fall, in dem wir meinen würden, dass ein solcher Souveränitätsverlust so stark ist, dass eben die Staatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland gefährdet ist, dann würden wir, das ist unsere Aufgabe, auch eingreifen. Kann man nun abstrakt sagen, wo diese imaginäre rote Linie verläuft, von der Sie gesprochen haben? Das kann man so nicht. Das wird man immer im konkreten Fall sich anschauen müssen. Aber wir haben jetzt in der letzten Entscheidung schon relativ klare Vorgaben gemacht, gerade auch im Bereich der Haushaltsautonomie, des Budgetrechts des Bundestages. Das muss weiter gewährleistet sein. Und ich bin eigentlich guter Hoffnung, dass die Politik das weiß und darauf achten wird, dass sie das tut. Und was erfreulich ist, ist auch, dass wir zunehmend merken, also schon in der kurzen Zeit, in der ich jetzt am Gericht bin, knapp 4 Jahre, dass in den Verhandlungen, in denen wir etwa Parlamentarier hören, die sehr viel, wie soll ich sagen, ja, sehr viel klarer sehen, dass Europa nicht nur in Brüssel stattfindet, sondern dass Europa auch im Deutschen Bundestag stattfindet. Und zwar bei jeder Veranstaltung, die Sie da besuchen. Und dass Sie deshalb dort auch sehr aufmerksam sein müssen. Und das ist eine positive Entwicklung. Und insofern glaube ich auch, dass wir die Demokratie nicht notwendig dort verlieren müssen.
Recht herzlichen Dank. Die zweite Wortmeldung ist von Herrn Uhlenberg. Herr Uhlenberg ist Präsident des Landtages NRW.
Ja, mein Name ist Eckhard Uhlenberg. Ich bin Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Soest und seit der letzten Landtagswahl Landtagspräsident in Nordrhein-Westfalen, Herr Professor Voskuhle. Als ich das erste Mal in den Landtag gewählt wurde, das war im Jahr 1980, da hatten wir im Landtag von Nordrhein-Westfalen zwei Fraktionen. Seit der letzten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben wir 5 Fraktionen. Wir hatten 1980 stabile Mehrheitsverhältnisse und wir haben jetzt 5 Fraktionen im Nordrhein-Westfälischen Landtag und wir haben zum ersten Mal in Nordrhein-Westfalen, obwohl 5 Fraktionen oder vielleicht auch weil Fraktionen, eine Minderheitsregierung. Das ist auch etwas Neues für Nordrhein-Westfalen. Sie haben eben darauf hingewiesen, dass bei der Europawahl 10% der Stimmen nicht berücksichtigt worden sind bei früheren Wahlgängen, dass das Konsequenzen hat für die nächste Europawahl. Und wir wissen ja auch, dass vor dem Hintergrund des Kommunalwahlrechts in Nordrhein-Westfalen die 5%-Grenze bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen auch weggefallen ist, mit dem Ergebnis, dass wir heute eine Vielzahl von Fraktionen und Kleinstfraktionen in den Städten haben, insbesondere in den Großstädten, wo sich auch die Frage der Regierbarkeit noch stellt. Vor dem Hintergrund Ihrer Aussage zur Europawahl und vor dem Hintergrund der Konsequenzen bereits für die Kommunalwahl frage ich Sie, was haben Sie denn mit der Bundestagswahl und mit den Landtagswahlen vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die 5%-Grenze bei der Europawahl schon gekippt wurde?
Eine klare Frage. Ich werde versuchen, eine klare Antwort darauf zu geben. Zunächst einmal, wir selbst haben gar nichts vor, sondern uns werden immer Fälle vorgelegt. Die müssen wir entscheiden. Manche von den Fällen wollen wir gar nicht entscheiden. Und was das noch viel dümmere ist, manche Fälle, die wir entscheiden wollen, die kommen gar nicht zu uns. Das zum einen, was haben Sie vor? Also wir sind da völlig offen. Dann haben wir aber etwas getan in der Entscheidung zur 5%-Klausel im Europawahlgesetz, was selten ist. Wir haben gesagt, was wir nicht machen werden. Wir haben gesagt, für den jedenfalls Bundestag und Ähnliches gilt für die Landesregierung, stellt sich die Situation ganz anders dar. Und insofern ist hier, das sage ich mal so offen, es ist nicht zu befürchten, dass es jedenfalls in der Zeit, in der ich noch an diesem Gericht bin, da eine solche Entscheidung gibt. Warum? Das war uns wichtig. Das Europaparlament arbeitet anders, als das der Bundestag tut. Wenn der Bundestag sozusagen nicht mehr funktionsfähig ist, dann ist er auch gar nicht in der Lage, eine Regierung zu stellen einerseits und er ist vor allen Dingen auch nicht in der Lage, die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Wahl zu ändern, weil er eben nicht funktionsfähig ist. Eine solche Situation haben wir im Europaparlament nicht. Das Europaparlament stellt nicht die Regierung, Kommission, Rat können unabhängig davon arbeiten, in einem großen Umfang und wenn es sich herausstellen sollte, auch das steht in der Entscheidung, sehr klar drin, wenn sich herausstellen sollte, dass tatsächlich die Funktionsfähigkeit gewahrt ist. Im Augenblick ist das ja eine Prognose, dass einige sagen, na ja, wenn jetzt noch 5, 6 Parteien mehr da reinkommen, dann wird das ganz schwierig. Ob das eintritt, wissen wir nicht. Und uns hat das nicht überzeugt, was hier vorgetragen worden ist, als hinreichender Rechtfertigungsgrund für einen sozusagen Eingriff in die Gleichheit der Wahl. Aber wenn das so kommen sollte, da steht in der Entscheidung auch so drin, dann muss man die Gesetze wieder ändern. Und da der Deutsche Bundestag dann ja weiter funktionsfähig ist, kann er das auch ohne weiteres. Also wir sehen, die Situation in Europa ist eine ganz andere. Und hier sollte man das Europäische Parlament in seiner Eigenart auch so wahrnehmen. Das haben wir versucht in der Entscheidung. Uns wird das manchmal, das gebe ich zu, als mangelnde Liebe zum Europäischen Parlament ausgelegt. Nun ist das hier nicht der Ort für Liebesschwüre, aber ich versichere Ihnen, es ist eine sehr hohe Wertschätzung im Gericht. Und gerade deshalb versuchen wir auch, die Eigenart des Europäischen Parlaments wahrzunehmen und die hinreichend in unseren Entscheidungen zu berücksichtigen.
Ich hatte den Eindruck, Sie wehren sich noch. Die nächste Wortmeldung ist von Herrn Kiewit. Herr Kiewit ist Chefredakteur der Ruhrnachrichten.
Ja, guten Abend, Herr Professor Voskuhle. Ich habe eine Frage, die in zwei Teile zerfällt. Und sie betreffen beide das Jahr 2020. Wenn Sie im Jahr 2020 vielleicht in Washington oder in Moskau oder in Johannesburg sind, können Sie sich vorstellen, dass Sie auf die Frage, wo kommen Sie her, sagen, nicht Detmold oder unwahrscheinlicher Ostwestfalen-Lippe, Deutschland, sondern dass Sie sagen Europa. Zweiter Teil, 2020. Wenn Sie 2020 die Geschäfte an Ihre Nachfolger übergeben, was glauben Sie, in welcher Verfassung Sie das Bundesverfassungsgericht an ihn übergeben? Kann es sein, dass aufgrund der beschriebenen Europäisierung und Internationalisierung es dazu führt, dass das Bundesverfassungsgericht dann weniger Kompetenz und Rechte hat, als es heute der Fall ist?
Ja, vielen Dank. Ist es immer schwierig, in das Jahr 2020 zu blicken, weil das ja die Zukunft ist, aber ich will es trotzdem versuchen. Ich glaube, dass es jetzt schon so sein wird, dass es jetzt schon so ist, wie es dann 2020 sein wird, dass wir, je nachdem, wer uns fragt oder wer mich fragt, das wird aber vielen hier im Raum so gehen, sagt, er ist Europäer. Er wird sich als Europäer fühlen. Er wird sich aber gleichzeitig als Ostwestfale fühlen, als Detmolder fühlen. Er wird also seine sozusagen kleine Region nicht vergessen. Deshalb, glaube ich, ist es die große Aufgabe, auch in Europa, nicht uns alle zu harmonisieren, uns alle sozusagen gleich zu machen, sondern das anspruchsvolle Ziel muss es sein, die vielen Unterschiedlichkeiten angemessen zu koordinieren, damit daraus zusätzliche Erträge erwachsen. Das ist der eigentliche Gedanke von Europa. Europa heißt nicht, dass wir alle gleich sein sollen. Und deshalb wehren wir ja uns auch teilweise gegen bestimmte Harmonisierung und haben als normale Bürger irgendwie das Gefühl, warum soll nicht französischer Käse nach französischem Käse schmecken und deutsches Bier nach deutschem Reinheitsgebot gebraut sein? Warum muss das alles gleich sein? Weil wir wollen schon Europa, wir wollen aber ein Europa der unterschiedlichen Kulturen, die zusammenkommen. Und das sozusagen zu stärken, diesen Gedanken, das werden wir brauchen. Und deshalb werden wir uns immer sowohl als Europäer fühlen und erst recht, denke ich, im Jahre 2020, als aber auch jemand, der aus einer bestimmten Region kommt. Wenn Sie einen überzeugten Hanseaten fragen, wo er herkommt, dann bleibt er auch in der Bundesrepublik Deutschland, die nun seit über 60 Jahren existiert, auch erstmal Hanseate. Das ist gut so. Das wollen wir auch nicht ändern. Wir wollen aber, dass sich die Hanseaten mit den Bayern zusammentun, wenn es darum geht, die Bundesrepublik in irgendeiner Weise nach vorne zu bringen, sich zu koordinieren. Und genauso wollen wir das auf europäischer Ebene auch. Da bin ich zuversichtlich. Ich glaube nur, dass wir darauf achten müssen, dass eben das, was unter dem Stichwort Harmonisierung läuft, dass das nicht überhand nimmt. Wir erkennen überall, dass Völker nicht gerne sozusagen zwanghaft zusammenleben möchten. Die Entwicklung in den letzten 10 Jahren sieht das überall dort, wo größere Zusammenhänge da sind, die Menschen ihr eigenes behalten wollen. Und dafür müssen wir Verständnis haben. Das ist nicht nur also im negativen Sinne national, sondern das hat was mit Identität zu tun. Und erst auf dieser Identität kann auch etwas Gemeinsames entstehen, das sozusagen haltbar ist. Deshalb brauchen wir auch die Zustimmung der einzelnen Bürger. Wir müssen sehen, Europa war lange Zeit ein elitäres Projekt. Das war wahrscheinlich sogar nicht anders möglich. Aber ab einer bestimmten sozusagen Verfestigung des Zusammenhalts, ab einer bestimmten Form der Integration brauchen wir die Zustimmung der Mehrheit der Bürger, damit das europäische Haus sicher gebaut ist. Das war die erste Frage. Zweite Frage geht kürzer. Wie sieht das Bundesverfassungsgericht aus? Auch das Bundesverfassungsgericht als Institution wird sich anpassen müssen an ein Mehrebenensystem. Und in diesem Anpassungsprozess befinden wir uns gerade schon. Der Anpassungsprozess sieht so aus, dass wir teilweise vielleicht Entscheidungsmöglichkeiten verlieren. Nicht so viel, wie manche meinen, aber es gibt sicherlich Dinge, die abwandern auf die europäische Ebene, also die etwa in Straßburg oder in Luxemburg entschieden werden. Gleichzeitig sind wir in einem sehr intensiven Austausch mit dem Luxemburger Gericht und dem Straßburger Gericht und mit vielen anderen nationalen Verfassungsgerichten. Und wir beeinflussen indirekt, denke ich, in vielem auch dann sehr stark die europäische Rechtsprechung. Es ist also sozusagen ein Bereich, in dem man vielleicht etwas verliert und einen anderen, in dem man etwas gewinnt, weil man im Zuge der Rechtsvergleichung, das Bundesverfassungsgericht ist ein sehr erfolgreiches, sehr anerkanntes Gericht, im Zuge der Rechtsvergleichung auch sehr viel an Einfluss gewinnt. Ich denke, so wird es ungefähr sein und auch in den jetzt nächsten 8 Jahren dann, also wenn ich das Gericht verlasse, dann wird es etwas anders sein, aber es wird immer noch ein bedeutsames Gericht sein mit vielen Aufgaben, die es zu einem besonderen Ort in der Bundesrepublik machen.
Schönen Dank. Wir haben eine Wortmeldung hinter Herrn Kiewit. Herr Maschner, wenn Sie einmal so freundlich sind.
Mein Name ist Seidel, Zentrum für europäische Integrationsforschung an der Universität Bonn. Herr Professor Voskuhle, ich stimme mit Ihnen überein, dass es fatal wäre, wenn im Zuge der Bemühungen der Europäischen Union um die Bereinigung der Staatsschuldenkrise, Sie haben sie ja erwähnt, in den Einzelheiten die Demokratie in irgendeiner Weise lediert wäre. Dasselbe wäre aber auch der Fall, wenn als Folge dieser Entwicklung der gerichtliche Rechtsschutz in der Europäischen Union insgesamt auf europäischer Ebene und auch auf mitgliedstaatlicher Ebene in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft gezogen würde. Im Augenblick sieht es ja einerseits so aus, dass die Rolle, die das Bundesverfassungsgericht schon seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts einnimmt, inzwischen ja nicht nur eine Wächter-, sondern so eine Art Bollwerkrolle, auch von anderen obersten Gerichten geteilt wird. Der Domstuhl in Kopenhagen fing an, schon vor einiger Zeit, unlängst das höchste polnische Gericht, die Corte Constitutionale in Italien. Und wenn ich richtig vermute, sieht es auch nicht viel anders in Prag bei der obersten gerichtlichen Behörde aus. Auf der anderen Seite haben Sie auf der europäischen Ebene, das haben Sie in der letzten mündlichen Verhandlung wahrscheinlich deutlich gemerkt, die Situation, dass immer dann, wenn die maßgeblichen Organe zusammenhandeln, kollektiv irgendetwas beschließen, Kommission, Rat und die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament von seinem Klagerecht, das ist ja auch Erfolg, keinen Gebrauch macht, mit Mehrheit beschließt, wir sanktionieren alles das, dann haben Sie die Situation, kein Kläger auf europäischer Ebene. Die Individualbeschwerde gibt es nicht, die ist im Verfassungsvertrag, dann bei der Ausarbeitung des Verfassungsvertrags abgelehnt worden, in Lissabon gar nicht erst andiskutiert worden. Also etwas Vergleichbares, worauf sich die Kläger bei Ihnen stützen, wenn sie nach Karlsruhe gehen, gibt es auf der europäischen Ebene nicht. Zusätzlich läuft die ganze verfassungsrechtliche Entwicklung ja durch das Veto von Großbritannien darauf hinaus, dass man in völkerrechtliche Verträge ausweicht und unter Umständen sogar den Gerichtshof ganz ausschließt. Er ist ja schon halb ausgeschlossen. Ich frage mich, ob wir nicht doch zusätzlich noch mit einer Verstärkung der Gerichte der Mitgliedstaaten, Cantus Firmus, das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, die anderen folgend, mehr oder minder, errechnen oder sogar drauf setzen sollten. Es wäre fatal, es wäre wirklich fatal, wenn das, was sich abgespielt hat, Sie wissen, ich habe darüber verschiedentlich geschrieben, das ist ja auch dann wahrscheinlich zu Ihnen gelangt, das, was sich in den letzten Monaten abgespielt hat an Rechtsbrüchen bis zur Europäischen Zentralbank, wenn sich das perpetuieren würde. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Seidel. Ich kann Ihnen nicht widersprechen. Also es gibt hier tatsächlich Rechtsschutzlücken. Gerade wenn intergouvernemental gehandelt wird, also wenn nicht im Rahmen der europäischen Verträge gehandelt wird, sondern völkerrechtliche Verträge geschlossen werden zwischen den betroffenen Staaten, weil eben manche Mitgliedstaaten an einer Vertragsänderung kein Interesse haben. Das führt zu neuen Problemlagen und wir sind gerade dabei, das in einer Entscheidung, das wissen Sie, zu prüfen, was ist eine europäische Angelegenheit, gehört das Intergouvernementale dazu. Das werden zentrale Fragen sein, die uns in den nächsten Monaten schon sehr beschäftigen werden. Und ich gebe Ihnen vollkommen recht, wir müssen aufpassen, dass wir keine rechtsfreien Zonen zulassen. Dabei ist vielleicht eins zu bedenken. Krisen sind immer eine Art Lackmustest. Sie bringen das hervor, was sozusagen unterschiedlich ist und wo es so ein bisschen hapert. Das ist das Gute an Krisen. Daher kommt auch dieses Sprichwort, Krisen sind Chancen. Sie sind deshalb Chancen, weil sie die Analyse stärken. Und wir erleben jetzt in der Krise, dass es in Europa unterschiedliche Vorstellungen über die Bedeutung des Rechts gibt. Es gibt einmal eine Tradition, die sehr stark mit der deutschen Tradition verbunden ist, aber auch in Polen, in Holland, in einigen skandinavischen Staaten, einigen der neuen Demokratien im Osten verbreitet ist, dass man ausgeht von einer starken Verrechtlichung der Politik durch Verfassung und durch die Unverbrüchlichkeit des Rechts. Und man hat mit dieser Rationalisierung, die auch Probleme aufwirft, hat man Erfolg gehabt und glaubt daran. Insofern gibt es in der Regel ein stärkeres Verfassungsgericht und einen ausgeweiteten Rechtsschutz. Und es gibt das andere Modell, indem man dem Recht nicht diese Bedeutung zumisst, sondern sagt, das ist zunächst einmal ein Angebot, das ist ein Rahmen, aber eigentlich muss alles die Politik machen und wir müssen handlungsfähig sein. Das ist sicherlich eine Grundhaltung, die stärker von Frankreich, Spanien, teilweise auch Italien getragen wird und von einigen anderen Ländern. Welches System besser ist, lässt sich hier gar nicht sagen und will ich nicht beurteilen. Ich will nur sagen, dass es unterschiedliche Traditionen sind. Frankreich mit einer sehr starken Exekutive, mit einem Parlament, was nicht sehr stark in die Politik hineinwirkt, aber mit einer starken demokratischen Verankerung im Volk, weil immer dann, wenn irgendwas schiefläuft, haben sie sofort einen Generalstreik in Frankreich. Das haben wir hier nicht. Das wäre für uns, wären das bürgerkriegsähnliche Zustände. Wir können damit gar nicht leben. Bei uns geht das über Gerichte. Und das sind unterschiedliche Formen und die prallen in gewisser Weise aufeinander. Das macht es auch so schwierig. Und wir werden versuchen, wahrscheinlich irgendetwas in der Mitte zu entwickeln. Also wir werden etwas, diese starke Rechtsbindung relativieren und gleichzeitig werden die anderen sozusagen ein bisschen mehr an Gefallen am Recht befinden, wenn ich das so salopp formulieren darf. Und in der Mitte wird sich wahrscheinlich so eine gemeinsame europäische Linie etablieren. Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe, ist ein langwieriger Prozess, hat sehr viel mit kultureller Identität zu tun. Aber daran liegt es, dass wir uns manchmal so schwer verstehen und manche Probleme auch schwierig zu lösen sind. Mein Eindruck ist aber, dass gerade die Krise hier uns auch einen Schritt vorangebracht hat. Also wenn ich mit Kollegen aus Frankreich, in Spanien, Großbritannien spreche, dann ist das Problem virulenter, steht uns klarer vor Augen und dadurch sind wir in der Lage, vielleicht es auch angemessen zu lösen.
Die Die nächste Wortmeldung ist von Herrn Dolitzig. Herr Dolitzig ist Präsident der IHK zu Dortmund und geschäftsführender Gesellschafter Westdeutscher Drahtseilverkauf.
Herr Professor Voskuhle, bei den Fehlentwicklungen, die wir in Europa haben, bei der Verfassung des Euro, könnte ich mir vorstellen, dass wir uns aber doch mehr in Richtung eines Bundesstaates demnächst bewegen werden, statt eines Staatenbundes, weil wir ja in der Wirtschaft irgendwo Klarheit schaffen müssen. Das heißt, wir reden darüber, dass wir eine Wirtschaftsregierung brauchen. Das Subsidiaritätsprinzip wird ausgehöhlt. Wir haben sehr unterschiedliche Strukturen in den einzelnen Ländern. Und ich befürchte, auch in unserer Politik in Deutschland haben wir verschiedene Vertreter. Die einen befürworten eine stärkere Europäisierung, die anderen wollen mehr auf die Souveränitätsrechte setzen, die anderen wollen den ESM ausweiten, die anderen wollen das nicht so sehr. Wir haben ja noch Zustimmungsdinge im Parlament in Deutschland zu regeln. Meine Frage ist, warum sollte eigentlich ein Deutscher jetzt, warum sollte die deutsche Bevölkerung den Bundesstaat überhaupt wollen? Und Sie haben gerade davon gesprochen, dass wir uns ja eventuell auf einer Mitte wiederfinden werden. Ich frage mal, warum muss es die Mitte überhaupt sein?
Das ist eine politische Frage. Die wird sich sozusagen im politischen Prozess dann beantworten. Sie haben vollkommen recht, man könnte sich auch auf andere Modelle einigen. Sie werden nur nicht ohne weiteres sozusagen andere Mitgliedstaaten davon überzeugen können, Teile ihrer kulturellen Identität aufzugeben, um etwas anderes anzunehmen, was sie vielleicht noch nicht so schätzen. Und das gilt für uns und umgekehrt für die anderen. Und insofern ist Europa auch ein Kompromiss in gewisser Weise. Und jetzt ist die Frage, inwiefern könnte dieser Kompromiss dysfunktional sein? Das höre ich aus Ihren Worten heraus. Ist das denn sozusagen, sind das denn die richtigen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft? Ich habe den Eindruck, dass wir noch bisher es geschafft haben, in einer großen Erfolgsgeschichte die Rahmenbedingungen für die europäische Wirtschaft gut zu gestalten. Europa war bis zur Finanzkrise eine einzige Erfolgsgeschichte. Und nur weil wir jetzt einmal einen herben Rückschlag erleben und weil wir sehen, dass vielleicht bestimmte Dinge nicht aufgehen, sollten wir, so ist meine Meinung, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir sollten fragen, was müssen wir anders, was müssen wir besser machen. Aber die Voraussetzung dafür, das zu schaffen, die haben wir. Das ist eine leistungsstarke Region mit unglaublichem Potenzial. Und wir werden Regelungen finden, die auch für die Wirtschaft angemessen sind. Dabei sollten wir aber die Bürger mitnehmen. Denn, nochmal, ohne die Zustimmung der Bürger, ohne deren Willen zu einer vertieften Integration, werden wir die Sicherheit und die Verlässlichkeit der rechtlichen Grundlagen in Europa auf dauerhaft nicht gewährleisten können. Und deshalb muss auch die Wirtschaft interessiert sein, dass dieser demokratische Prozess stattfindet und kann nicht darauf aus sein, sozusagen im intimen Miteinander mit den Politikern sozusagen eine Lösung zu entwerfen, die gut funktioniert. Die Bürger sind misstrauisch geworden im Rahmen der Finanzkrise. Das ist nicht nur positiv, aber wir müssen mit diesem Misstrauen jetzt leben und wir müssen neues Vertrauen, glaube ich, auch auf politischer Ebene zurückgewinnen, damit die Begeisterung für Europa wieder stärker wird.
Die nächste Wortmeldung ist von Professor Dr. Klenke. Professor Klenke ist Regierungspräsident der Bezirksregierung Münster.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage zur demokratischen Legitimation der EU-Rechtsetzung. Sie hatten in einem anderen Zusammenhang, mich hat das sehr überzeugt, den Wert der repräsentativen Demokratie hervorgehoben und unterstrichen, dass die Entscheidungsprozesse in einem beobachtbaren Raum transparent verlaufen. Und das ist bei der innerstaatlichen Rechtsetzung ja auch überwiegend der Fall. Die Leute kennen die feinen Finessen vielleicht nicht, aber jedermann weiß, wie ein Parlament funktioniert und wie Entscheidungen der Regierung zustande kommen. Und Inhalte werden in der Regel in den Medien und auch während der Rechtsetzung erörtert, sodass die Menschen sich ein Bild davon machen können, wie die Entscheidung gelaufen ist, und sie können diese Bewertung auch bei der nächsten Stimmabgabe umsetzen. Diese Vorzüge kann man der europäischen Rechtsetzung ja nur mit allergrößter Mühe attestieren. Schon aufgrund der von Ihnen geschilderten Inhomogenitäten bei der Zusammensetzung des Parlaments ist das schwer übersichtlich, wer überhaupt etwas zu verantworten hat. Und das Ergebnis kommt manchmal, hat man das Gefühl, geradezu über uns. Würden Sie das als ein vorübergehendes, ärgerliches, aber hinzunehmendes Phänomen ansehen oder begründet das doch Legitimationszweifel?
Ja, vielen Dank. Ich glaube, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Was ist, wenn wir die Bürger fragen, der Unterschied zwischen dem jetzt der nationalen Demokratie und der Demokratie auf europäischer Ebene? Wenn Sie in Deutschland jetzt im Bundestag sind als Partei und Sie machen großen Unsinn, dann wird das die Opposition sofort aufspießen, wird sie permanent unter Druck setzen. Die Medien werden entsprechend berichten darüber und Sie müssen überlegen, ob Sie Ihre Strategie ändern. So funktioniert bei uns Politik. Das ist nicht immer so schnell, wie wir das meinen und vielleicht geht es nicht immer in genau die richtige Richtung. Aber diese strukturelle Kopplung von Bürger und seiner Meinung und dem politischen System, die funktioniert. Und genau die vermissen Sie auf europäischer Ebene. Denn wenn die Kommission einen Vorschlag macht, den wir alle nicht überzeugend finden, dann ändert sich nichts. Und es wird auch in Medien nicht viel darüber berichtet. Vielleicht im Nachhinein, wenn die Sache schon vorbei ist. Aber genau dieser Zusammenhang, den wir auf nationaler Ebene haben, den vermissen wir auf europäischer Ebene. Und ich bin mit Ihnen der Meinung, dass unser ganzes Bestreben sein muss, und es gehen gewisse Schritte in diese Richtung, dahin zu kommen. Also, deshalb habe ich auch so stark auf diese Expertokratie abgestellt. Wir müssen Europa auf europäischer Ebene politisieren. Es muss eine Opposition und es muss eine Regierung geben. Es muss für den Bürger klar sein, bin ich auf der Seite oder auf der Seite. Und wenn die einen das nicht gut machen, dann kommen die anderen zum Zuge. Das ist das System der Demokratie und da müssen wir hin. Ich glaube, dass wir das schaffen werden. Aber es gibt starke Züge eben der Expertokratie auf europäischer Ebene. Das hat was mit der Geschichte der Europäischen Union zu tun. Es wird unsere große Aufgabe sein, die Europäische Union auf europäischer Ebene zu politisieren und damit auch wieder ein weiteres Stück zu demokratisieren.
Ich habe noch einen Fragesteller. Ich erinnere mich an Sie, die waren schon mal dran. Ich habe aber noch einen Fragesteller zum ersten Mal. Herr Professor Straßburg. Herr Professor Straßburg ist Anwalt bei Kümmerlein in Essen.
Herr Voskuhle, ich komme noch mal zu Deutschland zurück. Sie haben betont, den Verfassungsrang der Beteiligten in Verfahren mit Mülheim-Kärlich mit Bezug auf diese Entscheidung. Wir haben kürzlich gelernt, weil Sie auch sagten, das Parlament kann aber nicht ersetzt werden durch Experten. Stimme ich voll zu. Wir haben aber erlebt jüngst, dass eine Ethikkommission eingesetzt wird und die Empfehlung der Ethikkommission, die sich ja eigentlich im rechtsfreien Raum bewegt, mit ihrer Empfehlung direkt Eingang findet dann, was das die Bundesregierung auch das Parlament mehrheitlich beschließt. Nun ist das kein Einzelfall, sondern es zeigt sich, dass jetzt auch Gesetzgeber schon neue Maßnahmen dieses Phänomen der Ethikkommission mehr und mehr bemüht. Wobei ich ja an Sie die Frage habe, landet das dann nicht zweifelsfrei immer bei dem Bundesverfassungsgericht, zumindest auf den rechtlich zulässigen Rahmen, diese Empfehlung, die übernommen wird, zu überprüfen?
Ja, vielen Dank. Wir sind, glaube ich, einer Meinung, diese Übernahme sozusagen von auf Sachverstand basierten Entscheidungen ohne politische Diskussion und Auseinandersetzung ist problematisch. Das Bundesverfassungsgericht kann das erst überprüfen, wenn es in Gesetzesform gegossen worden ist. Und wir haben uns, denke ich, bisher nur rudimentär mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern können denn eigentlich zentrale Bereiche sozusagen der Vorbereitung von Gesetzen und der Reflexion über das, was man gerne möchte, inwiefern können die outgesourced werden? Ist es richtig, wenn Anwaltskanzleien Gesetze machen und die dann sozusagen eins zu eins übernommen werden? Ich habe da Bedenken, habe die als Wissenschaftler aber bisher nur geäußert, weil ich glaube, dass wir eine sehr leistungsstarke Ministerialbürokratie haben, sowohl in dem Bund als auch in den Ländern, und dass diese Leute in der Lage sein müssen, einen solchen Gesetzentwurf auch selbst hinzukriegen. Und wenn man dementsprechend ist das schon unter haushaltsrechtlichen Erwägungen nicht unproblematisch. Also ich habe mal Zahlen hier. Der Anteil der Beratung des öffentlichen Sektors betrug im Jahre 2003, die Zahlen sind immer schwierig, 9,4% bei einem Gesamtumsatz von 12,2 Milliarden Euro. Also Beratung durch private Unternehmensberatung und Rechtsanwaltskanzleien. Schon ganz erheblich, oder? Und das war im Jahre 2003 nach einer Meldung der FAZ. Sie haben recht, vielleicht wird das Bundesverfassungsgericht auch in die Situation kommen, darüber nachzudenken, ob hier gewisse verfahrensrechtliche Pflichten sind. Also man nicht einfach sagen kann, wir gehen mit unserem Gesetz zu Freshfields, mach das mal und dann übernehmen wir das eins zu eins. Vielleicht muss es da in der Demokratie doch noch was anderes geben.
Wenn wir jetzt bei einem öffentlich-rechtlichen Sender wären, würde ich die ganzen anderen Kanzleien nennen. Es schließt sich der Kreis, Professor. Wir haben mit Ihnen angefangen, Herr Professor Zechlin. Das muss ein gutes Ende werden.
Das ist ein hoher Anspruch. Herr Voskuhle, Sie haben eben gesagt, wo wir hin müssen, nämlich die stärkere Verkoppelung zwischen einer europäischen Öffentlichkeit und den europäischen Institutionen, die dann Entscheidungen treffen. Das ist Demokratie und das ist die europäische Zukunft. Wir wissen alle, ich teile übrigens diese Auffassung, aber wir wissen alle, das wird lange Zeit in Anspruch nehmen. Der Versuch, den Vertrag von Lissabon durch Referenden abzustimmen, als europäische Verfassung legitimieren zu lassen, ist gescheitert und es musste daraufhin durch Parlamente. Wenn man heute die Bevölkerung fragen würde, dann würde das vermutlich schiefgehen. Jedenfalls, es würde nicht die Einstimmigkeit erreicht werden können, die erforderlich wäre. So, also das heißt, auf der einen Seite wird das längere Zeit in Anspruch nehmen, dieser europäische Bundesstaat, die europäische Demokratie. Auf der anderen Seite sind die Handlungsnotwendigkeiten, die Entscheidungszwänge so brisant, dass wir diese Zeit offensichtlich nicht haben. Also die Einforderung nach mehr Europa, nach stärkeren europäischen Institutionen schon jetzt, ist aus der Sachlogik heraus nachvollziehbar, stößt sich aber gerade an dem Zeitbedarf für den allmählichen Aufbau einer europäischen Demokratie. Wie verorten Sie Ihre Position in diesem Gap?
Ja, vielen Dank. Das ist tatsächlich ein Problem. Wir sind immer mit solchen Entscheidungen unter Zeitdruck. Aber ich glaube, wir müssen lernen, dass wir für sozusagen ganz grundlegende Dinge eben auch Zeit brauchen. Und für den Bau des Europäischen Hauses werden wir einfach ein paar Jahre brauchen und die müssen wir uns dann auch nehmen und die müssen wir uns dann trotz Krise auch nehmen. Ich glaube, auch in dem Augenblick, in dem wir das selbstbewusster kommunizieren, gerade gegenüber den Finanzmärkten und den anderen Bereichen, werden wir diese Zeit auch haben. Wir neigen dazu, in der Politik und insgesamt in der Gesellschaft uns gegenseitig einzureden. Wir hätten für alles Mögliche keine Zeit. Das machen wir ja selbst im privaten Bereich. Und wenn wir dann mal genauer analysieren, dann können wir uns diese Zeit nehmen. Und für die ganz großen Dinge muss man sich eben ausreichend Zeit nehmen. Und zu den ganz großen Dingen gehört auch das gemeinsame Europa.
Sehr geehrter verehrter Herr Professor Voskuhle, ich danke Ihnen für einen sehr anspruchsvollen Abend, der trotzdem sehr kurzweilig war. Und ich habe mich gefreut über die Klarheit Ihrer Gedanken und die Klarheit Ihrer Sprache, wobei ich eine kleine destruktive Freude die ganze Zeit hatte. Wenn ich mir Sie in einem Streitgespräch vorstellen würde, würde ich immer darauf wetten, ob Ihr Gegner bei Ihrem verbalen Florett seinen eigenen Tod eigentlich gerade mitbekommen hat. Ich danke Ihnen, Herr Lensing-Wolf, dass Sie uns geholfen haben, in Dortmund heute diesen Abend zu gestalten. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für Ihre gottgleiche Geduld mit Juristen. Nein, es ist ein Riesenunterschied. Wir haben ja sehr oft Veranstaltungen und es ist was anderes, ob jemand aus der Politik da ist oder ob jemand aus der Wirtschaft oder aus Medien da ist. Also es war schon minimalistisch klar. Also es unsere nächste Veranstaltung, meine Damen und Herren, Chancen aus strukturellem und demografischem Wandel. Unser Gast wird Professor Straupar sein, der geschäftsführende Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, und wir sind dann wieder in Essen in der Messe. Wir würden uns freuen, wenn Sie noch ein bisschen mit uns im Foyer zusammenbleiben, dann sind wir nicht so alleine. Schönen Dank, schönen Abend, dass Sie da waren. Danke.